Bevor wir zu unserem Gespräch mit Gina Lückenkömmer kommen, kurz ein paar Worte zu dem Sponsor dieser Folge. Achtung, Achtung, jetzt kommt Werbung. Aber die sollte man sich vielleicht mal anhören, denn es geht um sportspar.de. Und hier ist der Name Programm. Denn sportspar.de ist ein Webshop, der zu 100% mit Restposten arbeitet. Also Sportbekleidung, Sportaccessoires, die nicht jetzt gerade aus der aktuellen Kollektion stammen, sondern aus der letzten oder auch vorletzten. Das macht die Sachen aber überhaupt nicht schlechter, sondern einfach nur günstiger. Und ganz ehrlich, die Preise sind der Hammer. Zum Teil mit krassen Rabatten, so dass man erstmal denkt, das kann nicht sein. Aber es ist so. Da gibt's ja mal Sportschuhe von Adidas, Essex oder New Balance schon ab 30 oder 40 Euro. Und coole Sachen. Gut, nicht immer in allen Farben oder Größen, aber es macht auch Spaß, ein bisschen zu stöbern. Denn es kommen regelmäßig neue Sachen rein und was weg ist, ist dann weg. Ist natürlich alles Neuware, nicht jetzt wie bei Outlets, wo es da manchmal Fehler, wie Löcher gibt oder so. Alles original, alles neu. Wird echt schnell geliefert. Also wenn ihr bis 16 Uhr bestellt, bekommt ihr es in den meisten Fällen schon am nächsten Tag. Und billiger als hier, sagt sportspar.de, findet ihr es in den meisten Fällen nicht. Es gibt also Running, Fußball, Basketball, Fitness, Schwimmen, alles Mögliche. Sogar Rugby-Sachen. Und Icke Hässler, ihr kennt ihn sicherlich noch aus den Fußballertagen früherer Zeiten, ist Testimonial. Also besser geht's nicht. So, das ist aber noch nicht alles. Mit dem Gutscheincode Achim, Groß- und Kleinschreibung ist dabei egal, bekommt ihr nochmal 10% auf das gesamte Sortiment. Achim. Ja? Also, geht auf sportspar.de. Viel Erfolg bei der Schnäppchensuche. Das war's von unserem Sponsor. Die Werbung ist jetzt zu Ende. Jetzt kommt unser Gespräch mit der Sprinterin Gina Lückenkämper. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Achim Achilles Podcast. Mein Name ist Frank Jong und ich bin heute hier im Hotel Holiday Inn in Berlin, genau neben der Mercedes-Benz Arena mit Gina Lückenkämper.
Hallo. Hi Gina.
Wie sieht's aus heute Morgen? Wie ist die Stimmung? Wie ist der Rücken?
Ja, der Rücken ist jetzt ganz gut. Der ist mit dem weichen Bett im Hotel nicht ganz so gut klargekommen, aber ich wurde gestern gut von den Physiotherapeuten hier vor Ort behandelt und haben das alles dann wieder in den Griff bekommen, wurde wieder alles gerade gerückt und alles wieder dahin, wo es hingehört und jetzt ist wieder alles in Ordnung.
Erzähl kurz gestern vom E-Staff Indoor, wie lief es?
Ja, ich sag mal, die Zeiten, die ich letzten Endes gelaufen bin, sind ganz okay. Aber mit meiner Performance an sich bin ich nicht so wirklich zufrieden. Ich habe zwei wirklich schlechte Starts hingelegt und das hat mich halt extrem geärgert oder ärgert mich auch jetzt noch. Einfach aus dem simplen Grund, weil ich es halt in der letzten Zeit schon bei einem anderen Wettkampf und auch im Training halt deutlich besser gezeigt habe, dass ich es deutlich besser kann. Und dann ist es halt umso ärgerlicher, wenn man das halt einfach gerade bei so einem Event wie hier dann jetzt halt nicht auf die Bahn bringen kann.
Der Start ist ja immer so der Knackpunkt bei dir, oder?
Ja, das war er schon immer.
Geht schon immer gut los.
Ja, wenn es schon immer gut losgehen würde, dann wäre das ja noch umso schöner. Nee, mit dem Start hatte ich schon immer Probleme, überwiegend eigentlich immer mit der Reaktionszeit. Die Reaktionszeiten jetzt gestern waren gar nicht so extrem schlimm, aber das, was danach kam, war halt einfach wirklich katastrophal. Also ich habe da so viele Fehler gemacht, die ich mir halt einfach über eine Strecke wie 60 Meter halt echt nicht erlauben kann, weil da kommt's halt einfach darauf an, dass du halt alles richtig machst und ich habe halt einfach zu viele Fehler gemacht. Also letzten Endes, dass die Zeit noch dabei rumgekommen sind, ist halt echt genial, ist echt super, aber es hätte deutlich schneller gehen können, wenn ich halt einfach mal vorne alles richtig gemacht hätte, so wie ich es auch im Training und in Dortmund in der vergangenen Woche gezeigt habe.
Mich wundert das ja ein bisschen, dass du so schlecht aus dem Startblock kommst oder eine, Anführungszeichen, schlechte Reaktionszeit hast, weil sonst im Gespräch oder so im Leben habe ich das Gefühl, du bist relativ schlagfertig und auf Zack, ja, aber so... Im Startblock anscheinend bist du da so ein bisschen verträumt oder was ist der, warum ist das so?
Ja, nee, ich sage immer, ich genieße die Atmosphäre immer noch so ein bisschen im Startblock, weil es ist total geil, wenn man da im Startblock sitzt, ist auch überhaupt nicht unbequem da unten und ich denke mir immer so, boah, ist das schön hier, ich bleib lieber noch ein bisschen länger sitzen, bis ich da mal losrenne. Nee, ich habe absolut keine Ahnung, was da so groß mein Problem ist. Also wir haben schon festgestellt, ich arbeite ja viel mit einem Neuroathletiktrainer zusammen, dass ich halt Geräusche, die hinter mir stattfinden, nicht so gut wahrnehmen kann. Und der Schuss jetzt hier gestern in der Halle war ein elektronischer Schuss und wir hatten die Lautsprecher halt nur hinten am Startblock sitzen. Und das ist für mich halt, sage ich jetzt mal, letztendlich in Anführungszeichen der Tod. Also da habe ich halt echt Probleme mit, das halt wirklich vernünftig wahrzunehmen. Da arbeiten wir momentan dran, aber das braucht halt seine Zeit, bis sich das halt gefestigt hat. Da bin ich halt einfach noch nicht konstant genug. Und dann auch, um die Technik dann halt so umzusetzen, wie ich es halt gerne möchte. Das ist halt gestern dann komplett schief gegangen. Ja, aber in Dortmund in der Woche davor hatten wir halt einen vernünftigen Schuss und der Starter stand halt auch seitlich.
Jetzt ist der Schuss.
Nein, es ist wirklich, also von der, vom Geräusch her, wo das Geräusch halt ja, stattfindet, okay. So. Und der Starter stand seitlich und es war ein vernünftiger Schuss. Die sind halt deutlich lauter als diese elektronischen. Das ist so wie Peng und Puff. Also.
Hast du schon mal mit anderen Konkurrentinnen oder Mitstreitern, Mitläufern darüber geredet? Haben die das haben ein ähnliches Problem?
Ja.
Oder denken
die,
hey, was, Gina, was redest du da?
Also von dem elektronischen Schuss sind viele nicht so begeistert, weil der halt echt leise ist. Also leise ist im Verhältnis zu dem sonstigen Schuss, wie man es eigentlich gewohnt war bisher. Aber dieser elektronische Schuss ist halt extrem populär und nimmt halt immer mehr Überhand. Also gerade bei größeren internationalen Meetings haben wir eigentlich fast nur noch den elektronischen Schuss. Und das ist was, wo wir uns halt einfach drauf einstellen müssen, was wir einfach lernen müssen. Und ich bin da halt einfach noch voll im Lernprozess halt drin und da muss ich einfach noch dran arbeiten.
Aber ist ja interessant, das kann also sein, dass der elektronische Schuss dich daran hindert, richtig, richtig schnell zu laufen.
Ja, es ist gar nicht unbedingt der elektronische Schuss, sondern es ist einfach das Problem, dass die Lautsprecher hinten am Block sitzen und dass das Geräusch dann halt hinter mir stattfindet. Das ist mein Problem.
Aber hast du schon mal angesprochen irgendwo bei irgendwem?
Bei der Pressekonferenz fürs Meeting hier. Ja. In der Hoffnung, dass sie mir unten an den Startblock noch einen Lautsprecher vorne dran setzen.
Bluetooth Kopfhörer brauchst du.
Ja, irgendwie so, ja, aber Kopfhörer sind nicht erlaubt im Wettkampf. Aber wenn sie mir so vorne irgendwie einen Lautsprecher hingesetzt hätten, na, wer weiß, vielleicht hätte es dann ein bisschen besser geklappt.
Oder wie ist das mit so einem visuellen, mit so einer Ampel?
Oh, eine Ampel gibt es ja beim gehörlosen Sportverband, gibt es das,
genau,
ja, dass die dann so eine Ampel dann da vor sich liegen haben. Auf visuelle Reize reagiere ich besser. Ich habe aber auch, ich habe sogar eine Trainingskollegin, die vom gehörlosen Sportverband ist. Und wir haben schon immer rumgewitzelt, dass ich doch einfach demnächst bei ihr mitlaufe und dann halt mit dieser Ampel laufen kann.
Ah, interessant. Aber es liegt nicht daran, dass du in Anführungszeichen schlechte Ohren hast.
Nee, ich habe keine schlechten Ohren. Ich kann das wirklich nur hinter mir halt nicht so wirklich wahrnehmen. Vor mir, seitlich vor mir, alles kein Thema, aber hinter mir habe ich noch so ein bisschen Schwierigkeiten, aber da arbeiten wir ja zum Glück dran.
Okay, und gestern 5. Platz?
Ja, genau.
5. Platz. Wie ist das eigentlich, gegen so eine Matte zu rennen?
Hier ganz angenehm, weil es halt wirklich eine dicke Matte halt, okay, war. Ja. Tatsächlich haben wir zum Beispiel beim Indoor-Meeting in Dortmund halt wirklich nur Judo-Matten da gehabt, mit so 5 cm Schaumstoff davor.
Was?
Das war grenzwertig, ja. Aber es war noch okay. Also wenn da nur die Judo-Matten gewesen wären, ich glaube, dann hätte es einige Prellungen gegeben am Ende. Man hat das tatsächlich auch schon mal 2013 bei den deutschen Meisterschaften gemacht, dass da nur eine Holzwand war. Da hat es dann einige Prellungen gegeben. Also ich sag mal, da habe ich lieber so eine dicke Matte wie hier, wo ich mich halt dann ordentlich reinwerfen kann. Weil so schnell können wir halt nicht abbremsen, dass wir dann halt schon stehen. Und ja, manchmal ist es auch ganz witzig. Ich meine, manch einer macht das dann halt auch, dass man die Wand dann halt so ein bisschen hochläuft.
Ja,
so
so Martial Arts-mäßig
ja,
aus.
Genau, also das ist immer ganz witzig. Da kann man immer ganz lustige Sachen dann halt machen. Also es macht sogar in gewisser Weise dann manchmal auch echt Spaß.
Ja?
Ja, doch. Es kann schon mal ganz geil sein. Rennst du dagegen und rennst dann da so hoch und dann fühlt sich schon ganz geil, wenn du da so hochrennst.
Ich hab da immer so ein bisschen Mitleid, weil ich denke, die nehmen so voll Fahrt auf und plötzlich ist schon wieder vorbei.
Ja, aber
und
das
dann rennen die gegen diese Matte und rennen da so hoch und fast aufeinander.
Ja, aber das liegt halt an den 60 Metern. Ne? Also
ja.
60 Meter, die sind halt, also ich finde es halt echt gemein. Es ist definitiv nicht meine Lieblingsstrecke, weil es ist einfach Schluss, wenn ich gerade Fahrt aufgenommen habe.
Ja.
Und dann ist es aber trotzdem eigentlich ganz geil, gegen diese Matte zu rennen, weil wenn du dann da hochrennst, fühlt sich so ein bisschen wie Spider-Man.
Ja.
Weißt du?
Ja, ja, also, kenne ich.
Rennst du hoch.
Aber was ich auch cool finde, wäre eigentlich mal so 100 Meter und zwar 50 Meter hin und wieder zurück, so eine Art Liniensprint.
Wir hatten gestern tatsächlich im Vorfeld, hatten Lisa Meyer und ich sogar noch überlegt gehabt, ob wir nicht einfach hinten an der Matte anklatschen und wieder zurückrennen.
Ja, genau. Ja, das wäre eigentlich ganz cool.
Wäre witzig gewesen.
Lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen. Letztes Jahr, London. War es letztes Jahr?
Ich bin 2018, ja, letztes Jahr. Ja, 2017.
Ich muss mich erstmal noch dran gewöhnen.
Ja, ich mich auch noch.
Es war ja so eine Art Coming-out-Party für dich. Obwohl, du warst schon draußen, sagen wir mal, aber so nochmal einen Schritt weiter draußen.
Ja, genau.
Also war es ja irgendwie, jetzt wird hier die Kaffeemaschine angeschmissen, war es schon so eine der Gewinnerinnen, würde ich sagen, der deutschen Fraktion.
Ja, definitiv. Also 2017 war für mich schon ein sehr ereignisreiches Jahr. Es war aber einfach für mich ein sehr, sehr lehrreiches Jahr, weil ich bin 2017 sehr viel international unterwegs gewesen, habe meine ersten Diamond League Rennen gemacht und habe halt erstmal gelernt, okay, Reisen kann ganz schön stressig sein, auch wenn man eigentlich denkt, ja, setz dich halt nur in den Flieger rein, fliegst dahin, fährst zum Hotel und bist im Hotel. Das zerrt dann doch irgendwo an der Materie, aber dass ich die Saison dann letzten Endes mit einer 10,95 über 100 Meter für mich beenden konnte, war einfach wahnsinnig genial, und ich hoffe einfach, dass es jetzt in diesem Jahr wieder so läuft, also dass ich in diesem Jahr auch wieder unter 11 Sekunden laufen kann über 100 Meter, das ist das große Ziel.
Ich meine, du als Sprinterin hast ja immer dieses Ziel oder den Wunsch, den Traum, 10 vor dem Komma auf 100 Meter. Und dann hast du es erreicht und du hast auch ein bisschen Tränen in den Augen bei dem Interview danach. Hat dich das noch lange begleitet, so dieses so, ich hab's geschafft, oder ist das eher so, okay, next?
Es begleitet mich eigentlich mehr oder weniger permanent. Also klar denkt man sich demnächst mit, okay, next, aber das ist was, das kann mir keiner mehr nehmen. Also die Zeit, also ich habe im ersten Moment, als ich im Ziel war, echt damit gebangt, dass der Wind halt gültig war. Weil wenn der Wind zu viel gewesen wäre, dann wäre es halt einfach nur mega ärgerlich gewesen. Ja. Aber dadurch, dass es halt wirklich eine regulär gelaufene Zeit ist, das bedeutet mir persönlich einfach wahnsinnig viel. Das ist was, ein Moment, der mich halt auch einfach immer begleiten wird, an den ich mich gerne zurückerinnere, weil es halt einfach echt super schön war. Und ja, es motiviert mich halt einfach für kommende Rennen und ich bin einfach gespannt darauf, was die Zukunft da noch für mich bereithält, weil ich bin immer noch sehr am Anfang meiner Karriere. Ich bin jetzt erst 21 und da kann noch einiges kommen.
Da kommt noch einiges.
Ja.
Und was ja auch so beeindruckend war, ist, dass es wirklich dann gekommen ist, als es wirklich auch drauf ankam.
Ja. Ja,
geiler Satz. also was ich sagen will, ist einfach, dass es bei der WM war und nicht jetzt hier irgendwo...
Bei irgendeinem Dorfsportfest.
Genau, bei einem Dorfsportfest, wo er sagte, oi, ach, war gar keine Kamera dabei, schade.
Ja,
dann die Welt hat zugeschaut, das Stadion war, glaube ich, ausverkauft. War voll.
Genau, es war eine Morning Session und das Stadion war komplett ausverkauft und es waren 60.000 sportbegeisterte Leute im Stadion, überwiegend Briten. Aber was ich dazu echt sagen muss, die Briten waren ein wahnsinnig faires Publikum einfach. Also wenn da jemand eine gute Leistung gezeigt hat, haben die auch entsprechend gewürdigt. Und genauso war das auch mit meinem Lauf und das war halt einfach super schön, also vor dieser Kulisse einfach zu laufen. Ich hatte natürlich auch noch eine Britin in meinem Lauf, das heißt, die Briten sind halt bei dem Lauf noch umso mehr halt ausgerastet und haben da halt wirklich die Athleten richtig angefeuert und einfach gepusht. Und das hat mich, glaube ich, auch einfach mit zu dieser 10,95 einfach da gepusht. Und die 10,95 bei einer Weltmeisterschaft dann zu laufen, da Bestzeit zu laufen, spricht einfach dafür, dass wir im Training einfach einiges richtig gemacht haben, dass mein Trainer mich einfach so gut kennt, dass er mich wirklich dann auch so optimal vorbereiten kann, dass ich echt zum Saisonhöhepunkt on point fit bin und da halt einfach meine Bestleistung dann halt abrufen kann. Das ist mega genial, dass es das so drauf ist, halt letzten Endes ankommt. Und ich hoffe echt, dass er das halt auch wieder genau so jetzt im kommenden Sommer hinbekommt für die Europameisterschaften in
Druck.
Berlin.
Ja.
Aber
dazu, der kann, ach du Schande.
Ah, der kann damit umgehen. Der kann das. Der weiß das auch. Ist ja kein Geheimnis.
Hat es dich ein bisschen gewurmt, dass du doch dann nicht weitergekommen bist? Ich glaube, du warst
dann
Halbfinale bist du auch.
Genau. Ja. Ich bin ins Halbfinale gekommen und bin dann im Halbfinale ausgeschieden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben im Vorfeld gesagt, das Halbfinale ist realistisch. Alles andere, was da drüber gekommen wäre, wäre halt echt Zugabe gewesen. Und so eine Zeit wie 10,95, die kann man halt echt nicht jeden Tag laufen. Also gerade wenn man die jetzt halt das erste Mal in der Karriere halt läuft. Und es war, das Halbfinale war am anderen Tag. Es waren komplett andere Bedingungen. Es war deutlich kühler als am Vortag. Und wir haben halt echt lange auf der Bahn gestanden, schon in unseren Zweiteilen, die halt einfach wirklich sehr knapp sind. Und dann musst du halt echt gucken, dass die Muskulatur nicht auskühlt. Und mir sind leider die Oberschenkelvorderseiten ein bisschen ausgekühlt. Die haben mir nach dem Rennen unfassbar wehgetan. Ich habe wahnsinnige Schmerzen gehabt, habe danach noch Ewigkeiten bei der Physiotherapie gelegen. War aber nicht die Einzige mit dem Problem. Meine beiden Schweizer Kolleginnen, die Mujinga Kambunji und die Salome Kora, hatten beide genau das gleiche Problem. Also hatten auch beide da echt Schmerzen in der Oberschenkelvorderseite. Ich wäre super gern noch das Finale mitgelaufen, aber es hat halt einfach noch nicht sein sollen, aber da habe ich dann halt einfach gesagt, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe die 10 vors Komma bekommen, ich war im Halbfinale bei Weltmeisterschaften. Dann halt beim nächsten Mal. Ich arbeite mich langsam vor. 2015 war nach dem Vorlauf für mich Schluss, jetzt war nach dem Halbfinale für mich Schluss und nächstes Jahr. Aber was heißt, dann, ja doch, nee, jetzt kann ich ja schon sagen, nächstes Jahr machen wir es dann einfach noch eine Runde weiter. Ja,
oder bei der EM dann hier in Berlin.
Ja, bei der EM sowieso.
Genau,
das ist ein Muss.
Ja, das ist ein Muss, ja. Du hast gerade deinen Trainer angesprochen, du bist immer noch bei demselben Trainer, aber nicht mehr bei demselben Verein.
Genau, ja.
Du bist jetzt gewechselt von Dortmund nach
Leverkusen.
Sieht es an deinem T-Shirt, also ich sehe es, die anderen, die Zuschauer, Zuhörer hören es natürlich nicht, sehen es natürlich, oh Gott, sehen es nicht.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Bayer Leverkusen.
Genau.
Hast du schon für dich bemerkt, was da anders läuft, wie es, hat sich schon was gebracht in der kurzen Zeit, oder denkst du so, ach, das ist eigentlich dasselbe in Rot?
Ja, es ist, tatsächlich sind sie beide rot gewesen, also die Dortmunder waren auch rot und jetzt in Leverkusen ist auch rot, das heißt, von den Trikotfarben her hat sich für mich halt einfach wirklich gar nichts geändert, das Trikot ist nach wie vor von Adidas, das Trikot ist nach wie vor rot, also da ist eigentlich alles gleich geblieben. Aber das Umfeld von den Gegebenheiten vor Ort, von den Trainingsbedingungen her, ist halt einfach deutlich professioneller. Die Halle in Leverkusen steht mir halt wirklich permanent zur Verfügung. Das heißt, ich kann immer trainieren, wann ich es will, wann ich es brauche, und bin dann nicht darauf angewiesen, halt zu gucken, wann die Halle halt irgendwie geöffnet hat und wann sie mal wieder gesperrt ist für Hallenfußball-Stadtmeisterschaften oder sonstige Sachen. Wo ich halt echt sage, das kannst du halt nicht machen. Also die Leichtathleten in ihrem eigenen Haus waren halt immer die Gelackmeierten in Dortmund, waren immer die das Nachsehen halt hatten. Und das ist in Leverkusen halt wirklich komplett anders. Das war in Dortmund was, wo jetzt nicht der Verein was für konnte, sondern was halt einfach da letzten Endes halt auch mit am OSP halt einfach lag, weil wenn die Halle halt vermieten an andere, dann ja, hatten wir halt die Arschkarte gezogen. Ist in Leverkusen halt wirklich komplett anders. Da kann ich immer in die Halle, wann ich es brauche, wann ich meine, ich müsste jetzt trainieren. Und ich bin echt super happy. Ich fühle mich super wohl da. Ich bin doch mittlerweile jetzt schon direkt eigentlich angekommen. Also fühle mich da einfach im Verein sehr wohl und bin einfach sehr glücklich dort vor Ort. Ich habe Physiotherapie direkt auch in der Leichtathletikhalle mit drin, also da ist eine kleine Praxis noch mit drin. Habe da ein tolles Physioteam direkt mit dabei, also es ist einfach, es macht mich rundum glücklich und um gute Leistung zu bringen, muss ich einfach rundum glücklich sein. Und ich habe für mich als Sportlerin einfach das optimale Umfeld gesucht und habe das auch in Leverkusen gefunden.
Ja. Wie sieht denn so ein alltäglicher Trainingsablauf bei dir aus? Also sagen wir mal, du bist jetzt, heute fährst du wieder nach?
Nee, ich fahre erst am Sonntag wieder zurück.
Ah, okay.
Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme eine kleine Auszeit, wenn ich schon mal hier bin.
Ja, Berlin halt.
Ja, ne? Berlin halt, genau. Ich sag mal, ich fahre immer fest mittwochs nach Leverkusen, fahre dann meistens zu 11 Uhr hin. Das bedeutet, ich fahre so 9:45 rum fahre ich los, fahre circa eine Stunde dann zu der Uhrzeit. Also ich sag mal, ich habe das große Glück, dass ich mir meine Trainingszeiten ja selber halt aussuchen kann und dann legen wir uns das Training natürlich so, dass wir nicht zu den Stoßzeiten fahren müssen. Somit brauche ich dann auch wirklich nur eine Stunde eigentlich nach Leverkusen, es sei denn, es gab mal irgendwie einen großen Unfall oder sonstiges. Das kann halt immer mal vorkommen. Nach Dortmund bin ich eine Dreiviertelstunde gefahren, das heißt, es ist echt nur ein Unterschied von 15 Minuten letzten Endes, den ich da mehr fahre. Ja, und wenn ich dann in Leverkusen bin, geht's in der Halle, dann haben wir mal ein lockeres Warm-up, dann wird halt erstmal vernünftig trainiert. Und wenn ich dann halt mit meinem Training fertig bin, geht's dann erst nochmal direkt in eine Physiotherapie, da gibt's einen Kaffee und dann werde ich behandelt und dann ist Gina rundum glücklich und dann fährt sie wieder nach Hause.
Das war's schon.
Ja, tatsächlich. Ich bin nicht die am meisten trainiert, aber das, was wir trainieren, ist halt wirklich effektiv. Und sagen da dann halt lieber Qualität statt Quantität und das funktioniert bei mir halt auch wirklich hervorragend. Also ich komme damit wirklich gut zurecht.
Bei Sprintern oder bei Sprinterinnen auch ist ja das Ding, du kannst ja nur an bestimmten Dingen arbeiten. Also da gibt es jetzt keine große Taktik, oder?
Nee, Taktik jetzt nicht so, weil bei uns ist es halt von vorne bis hinten voll durchknallen dann halt. Also genau. Da wird voll durchgeknattert. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja, aber ansonsten haben wir halt auch tatsächlich viel Technik, an der man arbeiten kann. Also sei es jetzt im Laufen als auch dann letzten Endes gerade am Start dann halt einfach Sprinten halt auch unfassbar viel mit Technik zu tun. Das meint man oftmals gar nicht. Da denken viele Leute gar nicht dran, aber da steckt einiges mehr hinter, als einfach sich auf die Bahn zu stellen und mal eben irgendwie zu laufen. Und von daher haben wir da halt viel intensives Techniktraining. Mein Trainer arbeitet deswegen sehr extrem viel mit mir im Koordinationsbereich. Also machen wirklich extrem viele Koordi-Übungen.
So Live-Kinetik und so ein Kram? Also Ball hochhalten und gleichzeitig.
Ja, nee, wir machen das wirklich dann im Laufen dann halt immer. Also wirklich im Laufen dann irgendwelche Sachen. Also zum Beispiel, dass ich nur mit dem einen Bein laufe, das andere Bein die ganze Zeit gestreckt runterhängen lasse und dann noch im Rhythmus mitklatsche.
Mhm, ja, okay, sowas, ja.
Ja, es sieht wirklich, ich mache mich da regelmäßig zum Obst der Woche in der Halle. Aber es funktioniert und wir machen das Ganze halt einfach, weil wir das Gehirn halt einfach damit ordentlich ansprechen wollen. Wir wollen das Gehirn herausfordern. Das schafft der Uli auch regelmäßig. Ich bin auch regelmäßig platt nach diesen Einheiten, weil die halt echt einfach intensiv sind, weil man da halt einfach sich auf so viele Dinge gleichzeitig einfach konzentrieren muss. Ich meine, klar, man sagt ja mal Frauen und Multitasking. Haha. Mhm. Ja, es funktioniert tatsächlich. Ich habe auch schon bei diesen Einheiten dann halt mal zwischendurch singen dürfen. Das heißt, ich bin mit einem Bein gelaufen, mit dem anderen nicht. Habe geklatscht und dabei noch gesungen. War super genial.
Was hast du da gesungen?
Und ich flieg wie ein Flieger.
Und das hat geklappt oder?
Es hat geklappt, mehr schlecht als recht, weil singen ist jetzt nicht so zu 100% mein Ding. Aber es hat funktioniert und das war die Hauptsache. Also es war echt nicht leicht. Also sollte man echt mal ausprobieren. Das war echt ganz witzig eigentlich im Prinzip.
Also du machst verschiedene Bewegungen, singst dabei. Ich stell mir vor, dass du dann wahrscheinlich zwischendurch immer aufhörst zu singen, oder?
Ja, also bei den ersten Versuchen tatsächlich. Also da habe ich zwischendurch aufgehört zu singen, dann bin ich in großes Gelächter ausgebrochen, weil ich es einfach echt witzig auch einfach fand. Aber im Nachhinein hat es dann wirklich auch geklappt und da war ich wirklich stolz einfach auf mich, dass ich das geschafft habe, dass ich das gemeistert habe. Aber der Uli kommt halt regelmäßig mit irgendwie solchen verrückten Dingern da um die Ecke, wo halt wirklich kein Mensch weiß, was er damit letzten Endes halt vorhat, aber er will halt einfach damit das Gehirn fordern, das Gehirn ansprechen, das Gehirn reizen und es funktioniert halt wirklich super gut und mir macht's halt auch ehrlich einfach Spaß, weil es einfach was anderes ist.
Was mich immer so fasziniert ist, wenn man 100 Meter Läufer in Zeitlupe sieht, dann merkt man erst, dass die sich sehr, sehr, sehr spät aufrichten.
Ne? Ja.
Ich weiß nicht, nach wie vielen Metern machst du das?
Unterschiedlich. Ich richte mich leider Gottes noch immer viel zu früh auf. Also ich habe zum Beispiel auch gestern einer meiner Fehler. Mhm. Ich stand nach zwei Schritten schon fast senkrecht. Und das darf halt einfach echt nicht sein.
Also hallo.
Ja, wirklich. Also es war so nach dem Motto, hallo Welt. Oh scheiße, ich muss vorwärts rennen. Ja. Nee, also bei 60 Metern sieht man teilweise sogar echt noch Sprinter, die fast die kompletten 60 Meter halt mit dem Kopf unten sind und halt einfach gar nicht sehen, wo sie hinrennen. Ich meine, zum Glück läuft man da halt auch einfach dann nur geradeaus. Ja, und schaut dann halt fast die ganze Zeit echt nur auf den Boden. Also so 30 Meter sollte man halt eigentlich schon unten sein mit dem Kopf und halt auch möglichst Vorlage halten und sich dann halt wirklich Stück für Stück langsam und gemächlich halt aufrichten und nicht Vorlage und von jetzt auf gleich dann halt auch wieder einstehen und dann nach vorne weiter nach vorne rennen. Das habe ich in Dortmund halt zum Beispiel noch gemacht. Mit der Pickup-Phase habe ich persönlich noch ganz große Probleme. Also diesen seichten Übergang von der Vorlage halt in die aufgerichtete Sprintposition zu finden, tue ich mich echt noch wirklich schwer mit, haben wir aber auch in der vergangenen Zeit nicht viel dran gearbeitet, weil wir halt gesagt haben, der Start ist um einiges wichtiger, dass wir das jetzt vernünftig hinkriegen. Wir sind da auf einem guten Weg, aber es ist halt einfach noch nicht konstant genug, es ist einfach noch nicht richtig gefestigt im Gehirn, aber da arbeiten wir noch weiter dran und dann, wenn wir das haben, konzentrieren wir uns auch auf die Pickup-Phase und dann sollte das irgendwann dann mal fluppen, aber hab ja noch ein paar Jahre.
Hast du denn während des Laufs, der ist ja so kurz, schon ein Gefühl für den Lauf?
Ja. Das merkt, also jetzt, gestern zum Beispiel habe ich von vornherein gemerkt, war scheiße, was ich gemacht habe.
10 Meter,
und das,
scheiße,
ja, wirklich, also direkt in beiden Läufen, denn ich habe noch nicht mal 10 Meter gebraucht. Also ich habe wirklich weil der Start so scheiße war, habe ich mich halt direkt sofort geärgert an Ort und Stelle und habe dann halt einfach, ja, wirklich, also gerade im Vorlauf habe ich ja wirklich nur Mist gemacht. Also ich bin sitzen geblieben, ich bin gestolpert, ich habe einmal mit dem Fuß in den Boden reingehackt und bin dann erst losgelaufen. Also wirklich, schlechter kann man es halt echt nicht machen. Also wirklich nicht. Und ich war sofort sauer und bin dann halt einfach irgendwie noch hinterhergerannt, hab das Beste raus gemacht. Ich sag mal, okay, kann sich schon sehen lassen, wenn man dann trotzdem noch vor einer Michelle Ai und einer Tiana Bartoletta ins Ziel kommt. Das sind welche, die mich sonst über 100 Meter regelmäßig platt gemacht haben in der Vergangenheit. Und jetzt lasse ich die halt über 60 Meter stehen. Spricht dann doch wieder in gewisser Weise für mich. Aber ja, es war definitiv nicht das Rennen, wie ich es haben wollte. Es hätte deutlich besser laufen können, wenn ich da nicht so viel Mist gemacht hätte. Und man merkt eigentlich relativ früh, ob das ein gutes Rennen jetzt gerade ist oder nicht. Also
in London hast du das gemerkt, dass es ein gutes Rennen war, die
genau,
10,95?
Genau, also in London, man kennt ja auch seine Konkurrenz, die da halt auf der Bahn steht, gerade bei Weltmeisterschaften. Und als ich da an denen vorbeigeflogen bin, habe ich halt gemerkt, okay, geil, das muss richtig schnell sein. Und dann habe ich mir gedacht, den Fehler wie in Erfurt, dass ich dann rausnehme und austrudel schon vorher, den mache ich jetzt nicht, weil ich sage, ich will diese verfluchte 10 vors Komma. Und es hat funktioniert und da bin ich auch einfach super happy drüber, dass ich da halt auch einfach dann durchgezogen habe und nicht abgebremst habe, wie ich es in Erfurt gemacht habe. In Erfurt habe ich mich ehrlich gesagt im Nachhinein dann doch ein bisschen drüber geärgert, habe dann aber gesagt, okay, dann hat es halt einfach noch nicht sein sollen. Es war einfach noch nicht meine Zeit, unter 11 zu laufen. Das habe ich mir dann für die Weltmeisterschaften aufgehoben und ich denke, das kann man dann mal machen.
Ich habe mir den Lauf nochmal angeschaut und hatte so eine gewisse Ähnlichkeit zu Usain Bolts Läufen. Er ist ja auch kein großartiger Starter gewesen, aber du hattest so eine Art Boost. Ne? Irgendwann nach ein paar Metern kamst du von hinten so und man hat das Gefühl gehabt, noch einmal so den fünften Gang eingelegt und bist du an den anderen vorbeigeflogen.
Ja.
Das ist schon immer faszinierend, wie das dann noch so...
Das ist auch wirklich ein unfassbar geniales Gefühl, wenn man das halt erleben kann, wenn man das erleben darf, an der Konkurrenz und ich sag mal praktisch vorbeizufliegen, ist wirklich einfach genial, macht mega viel Spaß, macht richtig Laune, ist ein unfassbar geniales Gefühl, weil das beflügelt einen nochmal mehr. Ich sag mal, ich bin ja eine Athletin, die das in ihrer Karriere schon öfter erleben durfte, an anderen Leuten vorbeizulaufen, weil ich ja am Start halt immer erst hinterher renne, das heißt, ich muss dann erst im Nachhinein immer vorbeilaufen. Wobei es auch wirklich schon Spaß gemacht hat, in Dortmund dann halt mal von Anfang an vorne mitzurennen. Also das möchte ich gerne so rum dann lieber jetzt öfter haben, als dass ich immer erst hinterherrenne. Weil das Hinterherrennen ist nicht ganz so geil. Ich meine, wenn man dann dran vorbeifliegt noch an den anderen, dann ist es schön, aber ansonsten nicht so. Und in London, ja, ich weiß nicht, also als ich dann gemerkt habe, dass ich neben die anderen gekommen bin, da ist bei mir halt wie nochmal so ein Schalter im Kopf halt umgelegt worden und dann ging es halt erst recht richtig ab. Ich konnte da locker bleiben, also es war wirklich ein sehr, sehr guter Lauf, war immer noch kein perfekter Lauf, weil es halt vorne wirklich da auch nochmal wieder ein paar Probleme gab, aber es war Fingerzeig in die richtige Richtung einfach und ich bin im Großen und Ganzen mit dem Lauf aus London halt wirklich sehr zufrieden.
Ja, hast du denn so ein Vorbild, ist Usain Bolt so ein Vorbild für dich?
Ich persönlich mache mir ehrlich gesagt nicht allzu viel aus Vorbildern. Also ich habe jetzt wirklich keine großen Vorbilder im Sprint, also auch jetzt nicht, was die Technik betrifft, weil ich einfach sage, jeder Mensch bringt andere körperliche Gegebenheiten mit in den Sport halt einfach und muss einfach schauen, dass er halt aus seinem Körper das möglichst Beste halt rausholt, dass er die Technik findet, die für seinen Körper und für seine Gegebenheiten, die er einfach schon mitbringt, am besten passen. Ich finde, wir sind da für mich halt auf einem ganz guten Weg, aber wenn man so Richtung Vorbilder guckt, dann wäre für mich eigentlich mehr ein Vorbild sonst der britische 400-Meter-Sprinter, der Derek Redmond, der ist bei Olympischen Spielen mit als Favorit ins Finale gegangen, hat sich nach 150 Meter den Beuger gerissen und ist sein Finale aber trotzdem noch zu Ende gelaufen. Wo ich halt sage, das ist was, wo ich einfach wahnsinnig großen Respekt vor habe, dieser Kampfgeist da einfach nicht aufzugeben und trotzdem das Ganze halt einfach durchzuziehen. Das ist was, wo ich einfach wahnsinnig großen Respekt vor habe, was mich wahnsinnig auch einfach berührt und wo ich halt sage, also wenn es darum geht, ein Vorbild im Sport zu haben, dann ist für mich halt wirklich jemand im Sport ein Vorbild, der halt einfach, der muss nicht unbedingt alles erreicht haben, aber der muss halt einfach wirklich Sportler mit Leib und Seele sein und Derek Redmond verkörpert das für mich einfach dadurch, dass er da halt wirklich dann trotzdem bis ins Ziel gelaufen ist, weil er gesagt hat, ich bin hier bei Olympischen Spielen und ich möchte meinen Lauf auch beenden.
Glaubst du, dass Usain Bolt sauber ist?
Dazu möchte ich mich ehrlich gesagt nicht äußern. Solange wie ihm nichts nachgewiesen wurde, ist er sauber. Ja. Und ich glaube, mehr muss man dazu halt auch einfach nicht sagen. Ihm wurde nichts nachgewiesen bisher. Ich glaube, wenn ihm jemals was nachgewiesen worden wäre während seiner aktiven Karriere, wäre das ein unfassbar großer Schaden für die Leichtathletik auch gewesen. Er ist der schnellste Mann der Welt. Das ist was ihm keiner nehmen kann. Und ich hoffe auch einfach, dass er sauber ist und ich hoffe, dass ich in diesem Glauben auch einfach bleiben kann.
Ja. Hast du ihn schon mal getroffen oder wie ist so der Kontakt mit anderen Sprintern und anderen Läufern? Also auch international, kennt man sich? Sagt man sich Hallo oder beugt man sich nur und macht nur so, ey, du,
also ich, das auf der Bahn? Also ich finde es mittlerweile ganz witzig, weil mittlerweile kennt man mich seit London. Also das hat sich halt wirklich drastisch geändert seitdem. Also News and Bold habe ich auch schon tatsächlich halt mehrfach gesehen. 2015 in Peking dann das erste Mal bei meinen ersten aktiven Weltmeisterschaften. Und es war schon sehr, sehr beeindruckend, dann sich neben einem Usain Bolt fürs Staffelfinale dann halt warm zu machen. Dann machte er dann neben mir genau die gleichen Cardio-Übungen wie ich. Und dann ist man da schon mit großen Augen, guckt mal so rüber und denkt sich so, oh, Usain Bolt! Und ich bin auch hier! Yay! Also, ist schon ein geiles Gefühl. Der Usain hat sich 2015 dann tatsächlich sogar noch da beim Aufwärmen Spaß mit mir erlaubt. Ich bin ein unfassbar leicht schreckhafter Mensch. Eigentlich sollte man meinen, dass ich gerade deswegen gut aus dem Startblock rauskomme, weil ich mich vom Schuss erschrecke und dann raus. Klappt aber nicht so. Schade. der Usain hat sich dann Spaß rausgemacht und hat von jetzt auf gleich, ich bin zurückgegangen, war ein bisschen in Gedanken und war so, gerade nicht ganz bei der Sache. Und dann hat der Usain hinter mir so ganz schnell so irgendwie auf dem Boden da rumgetippelt halt so. Ja. Also so, ich weiß nicht, war es komisch und ich bin voll in die Luft gegangen und habe mich voll erschrocken. Der hat mich unfassbar ausgelacht. Aber auch das ist ein Moment, den mir keiner mehr nehmen kann. Ja,
ist doch schön.
Wer kann schon von sich behaupten, ich wurde schon von Usain Bolt verarscht, ne? Kann auch nicht jeder von sich sagen. Nein, aber es ist schon sehr beeindruckend, solche Leute dann halt zu sehen. Aber jetzt seit dem Lauf in London kennen mich tatsächlich jetzt auch einige aus der Sprinterwelt. Ich habe mir da wirklich den Respekt von vielen einfach erlaufen. Mit den britischen Sprinterinnen und Sprintern hat man eigentlich relativ viel Kontakt. Davon waren jetzt auch ein paar im Januar auf Teneriffa, als wir da waren. Da hat man eigentlich immer echt Spaß mit denen. Da meldet sich hin und wieder mal einer von denen halt über Instagram dann da halt und schreibt da mal was. Also es ist echt ganz lustig. Und man hat halt doch jetzt mittlerweile dann, je länger man dabei ist, desto mehr hat man da die Kontakte auch einfach zu den anderen Sprinterinnen und Sprintern aus den anderen Ländern. Mit den Schweizerinnen haben wir eigentlich regelmäßig auch Kontakt. Ich sag mal, da ist halt auch nicht so großartig die Sprachbarriere noch mit dabei, sondern mit denen versteht man sich halt auch einfach so. Die sprechen ja auch Deutsch. Klar, die haben ihren Akzent mit dabei. Ist nicht immer ganz so einfach, aber sie geben sich Mühe, wenn sie sich mit uns unterhalten. Und dann halt auch international gesehen, wie gesagt, es kommt immer mehr und je mehr man damit dabei ist, desto mehr hat man da auch den Kontakt. Und bei mir ist es halt echt so, oder dass ich halt echt krass gemerkt habe, seit diesem 1095 Vorlauf aus London habe ich mir halt echt den Respekt der internationalen Sprintszene halt wirklich erlaufen und das Augenmerk ist dadurch auch mehr auf mich gerutscht. Also ich wurde in der Vorbereitung aufs Halbfinale halt echt akribisch beobachtet auf dem Aufwärmplatz von allen. War eine ganz neue Situation für mich halt einfach da, bei so einem Wettkampf dann halt so beobachtet zu werden von allen, weil das waren dann der Trainer von Elaine Thompson, der dann da auf einmal guckte, wo ich so gedacht habe, so wow, okay, ich hab's geschafft.
Da haben die gedacht, guck mal, Gina. Und ich mach die genau dieselben Übungen wie die.
Ja, ehrlich. Also es war schon eine interessante Situation. Ich sag mal so, bei deutschen Meetings, dass ich da beobachtet werde, okay, hey, daran habe ich mich gewöhnt. Bei internationalen Meetings war es jetzt halt wirklich, und vor allem bei einer internationalen Meisterschaft, was komplett Neues für mich. Aber ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz cool. Also tatsächlich sogar sind ganz viele Trainer nach dem 1095-Lauf auch zu meinem Coaching gegangen, der ja auch vor Ort war, und haben ihm gratuliert. Trainer jetzt von Usain Bolt oder auch von Elaine Thompson dann halt, die da der halt ankam und sogar meinem Coach dann halt auch gratulierte, wo wir gesagt haben, okay, krass, wir sind auf dem richtigen Weg, zumindest, also um uns da halt in die Weltspitze vorzuarbeiten, weil ich denke, den Weg in die Weltspitze schaffst du halt, wenn du den Respekt der anderen halt erarbeitet hast auch, und das haben wir geschafft und jetzt geht's halt darum, dass ich halt meine Zeiten halt auch einfach festige.
Wie ist das so innerhalb des deutschen Teams? Man hat das Gefühl, dass die Sprinterinnen, also die 4x100, vor allem, dass die sich sehr gut verstehen. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Eindruck ist von außen, aber man hat das Gefühl wirklich so, ihr seid auch ein Team.
Ja, das ist tatsächlich nicht nur so ein Eindruck, sondern das ist halt auch einfach so. Also wir sind ja wirklich wahnsinnig viel zusammen unterwegs übers Jahr verteilt. Das sind mehrere Monate. Also es gibt kaum Menschen, mit denen ich mehr unterwegs bin als mit den Mädels. Und sowas schweißt dann halt auch einfach auf Dauer halt zusammen. Also es sind jetzt schon einige Jahre, die wir halt zusammen unterwegs sind. Mit der Lisa bin ich zum Beispiel seit 2013 regelmäßig international auch unterwegs. 2013 ging es in der Ukraine bei den U20-Weltmeisterschaften los. Mittlerweile waren wir schon zusammen bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften. Also wir waren schon so ziemlich überall zusammen. Wenn man da so viel unterwegs ist, das schweißt halt einfach dann ungemein zusammen. Und Wir haben einfach wirklich Respekt voreinander, vor den Leistungen der jeweils anderen. Klar, jede von uns will halt immer die Erste sein. Ich hatte das bei der Pressekonferenz hier beim E-Staff so verglichen. Wenn wir Mädels halt zusammen an den Start gehen und wir rennen gegeneinander, dann ist das so, als würde im Ziel das letzte Stück Pizza liegen und jede von uns würde es halt haben wollen. Und wir pushen uns deswegen halt auch wirklich zu tollen Zeiten, wenn wir gegeneinander laufen, weil halt jede von uns einfach die Schnellste auch sein möchte. Und wir haben einfach das große Glück, dass wir in Deutschland echt diese enorme Leistungsdichte halt haben in der Spitze, weil dadurch kommen halt einfach schnelle Zeiten zustande. Wir können alleine bei deutschen Meetings, wo jetzt keine internationale Konkurrenz ist, trotzdem ein Weltklassefeld halt einfach stellen und das nur mit unseren deutschen Sprinterinnen, was einfach wirklich Besonderes ist. Das war in der Vergangenheit halt nicht so. Es war auch in der Vergangenheit nicht unbedingt so, dass sich im Frauensprint ja alle gut verstanden haben, dass man da so ein gutes Klima hatte. Was war in 3 Minuten?
Laute Rentnerinnen hier.
Ja.
Joren.
Naja, auf jeden Fall. Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich da so gut versteht, weil wir dann halt auch alle unterschiedliche Charaktere sind, die da halt aufeinandertreffen. Aber ich glaube, es ist halt auch einfach dadurch bedingt, dass wir halt alle einander und die Leistung der anderen halt wirklich respektieren. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, warum wir auch einfach uns alle gut verstehen und warum wir so gut miteinander zurechtkommen, weil halt jeder den anderen respektiert und auch die Leistung des anderen respektiert und halt auch die Leistung des anderen wirklich wertschätzt. Also wenn da jetzt wie gestern zum Beispiel eine Tatjana eine 7:08 läuft, das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig starke Zeit. Da gehört richtig viel Arbeit mit dazu und ich gönne ihr das auch, weil sie sich da halt auch wirklich den Arsch für aufreißt, um solche Zeiten halt einfach zu rennen. Und ich glaube, dass es halt auch einfach das ausmacht, was unsere Staffel wirklich so genial macht, dass wir halt auch einfach da mit dem gegenseitigen Respekt halt einfach drangehen. Das ist was ganz Wichtiges. Und jetzt muss man halt nur noch gucken, dass wir halt unsere Wechsel dann halt da für die Staffel halt auch mal wirklich richtig in den Griff bekommen. Da haben wir halt echt noch Probleme mit. Da müssen wir halt einfach lernen, mehr Risiko zu gehen. Und da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns. Aber nobody's perfect. Jeder hat mal klein angefangen, sage ich mal letzten Endes. Und wir müssen da halt einfach uns noch richtig zusammen raufen, dass wir halt die Wechsel halt einfach auch mal wirklich bei einer großen Meisterschaft richtig abliefern. Bei New World Relays auf den Bahamas hat es bei den Mädels schon wirklich gut geklappt, aber das müssen wir öfter hinkriegen, also das muss sich mehr festigen.
Du darfst 3 Sportler, Sportlerinnen, Sportler aus dem deutschen Team, gesamten Team, auf eine einsame Insel mitnehmen und ihr chillt da und macht da was weiß ich was, grillen. Wer wäre das und warum?
Schwierige Frage, okay. Also ich
Diplomatisch sag mal, die, muss man jetzt
die,
sein.
Die erste Person, die ich auf jeden Fall mitnehme, ist halt die Rebecca Hase, weil die Becky halt einfach mit einer meiner besten Freundinnen ist und da weiß ich, da wird's immer witzig. Die Becky ist auch dann sehr kreativ, was Essenseinfälle oder sonst was betrifft. Also
ein Baumhaus bauen und so.
Ja, also Becky würde auch direkt mit mir ein Baumhaus bauen, definitiv. Also die Becky würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, wen würde ich denn dann noch mitnehmen? Ich würde die Alex würde ich mitnehmen, die Alexandra Burkhardt. Mhm. Oder wie wir sie auch liebevoll manchmal nennen, die Lexbu.
Lexbu?
Ja, weil das ihr Instagram-Name ist. Deswegen haben wir das eingeführt. Wir haben gesagt, Mensch, der Name wird Programm. Hashtag Lexbu. Ja, und wen würde ich dann mitnehmen? Die Alex, die Becky. Weil es mit den beiden, also das ist wirklich dann unfassbar witzig. Ja, aber ich glaube, wir brauchen da sonst noch irgendwie einen Hahn im Klo. Ich glaube, ich würde Daniel Jasinski noch mitnehmen, weil der ist auch super entspannt, mit dem hat man immer Spaß. Der Daniel ist eigentlich immer mein Bussitznachbar, wenn wir bei irgendwelchen Meisterschaften sind. Also in Rio habe ich, glaube ich, neben keinem anderen Menschen so oft im Bus gesessen wie neben dem Daniel, weil ich brauche wenig Platz, eher viel. Das ist eine ganz gute Kombi dann halt so, weißt du, weil wir ergänzen uns dann optimal und wenn er neben mir sitzt, dann kann er seinen viel Platz haben.
Und das hat sich so ergeben oder gibt es so eine Sitzordnung?
Nee, es gibt keine Sitzordnung, es hat sich einfach so ergeben, ich weiß auch nicht, wir sitzen halt einfach wirklich oft nebeneinander da und mit dem Daniel ist es halt wirklich immer sehr witzig, er ist ein sehr, sehr entspannter Typ, ich mag ihn wirklich sehr, er ist sehr witzig. Ich habe gestern tatsächlich vor dem Wettkampf noch Donuts für ihn besorgt.
Ja, Hauptsache nicht für dich, vor dem Wettkampf.
Ja, einen habe ich gegessen. Einen habe ich gegessen.
Gekaut und wieder ausgespuckt.
Nein. Einen Donut habe ich mir gegönnt, aber ja, doch tatsächlich. Aber für den Daniel habe ich 6 besorgt.
Guck mal, der Status schlecht. Da saß da noch so der Donut.
Nee. Der Donut hat mir die Energie gegeben.
Aber überhaupt, gibt es, also hast du irgendeine Art von Diät oder sagst du, kein Fleisch, kein Fisch, kein Donut, keine Süßigkeiten oder einfach isst du einfach alles?
Ich esse alles, was mir in die Quere kommt.
Ja?
Ja, und das kann auch schon mal gelegentlich...
Du bist noch jung.
Ja... Ja, also ich versuche schon, dass ich nicht zu viel Mist letzten Endes halt esse, aber ich gönne mir halt auch gerne dann mal was wie eine Pizza dann mal oder mal ein Eis oder sonst was so, aber ich versuche es damit nicht zu übertreiben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sitze lieber auf dem Sofa abends und knabber meine Gemüsesticks, als dass ich da jetzt Chips in mich reinstopfe. Ja,
aber fühlt sich auch nicht so geil danach. Also oh, dabei komm, schon, komm, aber
kommt drauf an,
so,
ja, ja. Nee, aber also ich esse schon wirklich sehr, sehr gerne Gemüse. Also ich gerade einfach ein Kohlrabi, wenn es irgendwo Kohlrabi gibt, ich bin sofort am Start. Also ich liebe Kohlrabi und Paprika. Das ist okay. Das ist das, was ich eigentlich fast immer zu Hause habe.
Kohlrabi mit Frischkäse-Dip.
Ja, genau.
Ne, sowas.
Ja, ja. Also wirklich, ich bin da totaler Fan von. Esse ich wirklich sehr, sehr gerne. Also das ist für mich mein Lieblingssnack für zwischendurch
das
eigentlich.
Das weißt du, ne?
Ja.
Gina Lückenkämper, ich bin Kohlrabi-Fan.
Oh Gott, was habe ich mir hier jetzt gerade eingebrockt? Ja. Oh nein.
Aber du bist ja sowieso relativ aktiv. Also auch außerhalb des Sports. Du reitest, wenn ich das richtig...
Genau, ja.
Ich habe dir die Fotos gestern gesehen in dem neuen Berlin 2018 Magazin.
Ja, genau.
Von Jim Rakete.
Ja.
Ist schön geworden. Mit Picasso heißt er.
Genau, Picasso heißt er, ja. Oder wie wir ihn immer nennen, Piki.
Piki.
Genau, das ist der Spitzname, den er von der Tierärztin bekommen hat, wo ich mir genau gedacht habe, warum bin ich da nicht drauf gekommen?
naheliegend.
Es ist so naheliegend.
Tiki, ist so einfach.
Ja, es ist so einfach und ich bin nicht drauf gekommen.
Ich habe mal Picasso gesagt, ich Dummi.
Ja, aber da hatte ich ihn halt auch wirklich noch nicht lange. Nee, ich habe den Piki 2016 im September gekauft nach meiner Saison, hatte ihn 2016 im März das erste Mal gesehen, mich in das Pferd verliebt und habe gesagt, der muss es sein und kein anderer. Dabei wollte ich eigentlich gar kein Pferd kaufen und war gar nicht auf der Suche nach einem Pferd und tada, jetzt habe ich eins.
Da warst du plötzlich
auf einmal war er da.
Pferdemarkt
nee,
und
nee ich war nicht auf dem Pferdemarkt, ich war ein Pferd, was ich sehr lange geritten bin, was mich sehr lange begleitet hat, über 6 Jahre, war ich bei seiner neuen Besitzerin besuchen und der steht halt mit seiner neuen Besitzerin wieder bei seinem Züchter, wo die Mama meiner Freundin ihn halt auch damals her hatte. Und gegenüber in der Box stand der Picasso.
Hat so gerufen,
das
hallo.
War, ja, das hat er noch nicht mal. Das war lieber auf den ersten Blick. Und das hat eigentlich ehrlich gesagt mit einem Scherz angefangen, weil meine Eltern hatten mir ein Bild geschickt und hatten geschrieben, dass sie shoppen waren. Und dann habe ich ein Selfie mit Picasso geschickt und habe geschrieben, ich habe ein Pferd geshoppt.
Und die so, ja, haha.
Aus Spaß wurde ernst.
Dann kamst du nach Hause geritten.
Und der Piki steht seit September bei mir in der Nähe und ist mein Seelenheiler, sag ich mal.
Was sagt denn hier der Verein, der Trainer, die Versicherung? Sagt so, meine Güte, du bist doch Sprinterin, wenn du einmal runterfällst.
ich bin tatsächlich vom Piki bisher einmal runtergefallen, kann man es nicht nennen, weil ich bin abgesprungen, weil... Ja, ich bin ohne Sattel geritten in der Halle und saß einmal kurz unsicher im Galopp in der Kurve oben drauf und der ist noch sehr jung und da war er in so einer Pubertätsphase gerade und dann testet er halt sehr gerne und möchte halt gerne Chef werden und dann hat er halt mal ein paar Bocksprünge eingelegt und da habe ich gemerkt, okay, das wird doof und bevor es irgendwie doof wird, bin ich halt kontrolliert abgesprungen und stand dann halt direkt neben ihm und habe ihn festgehalten.
Du bist noch so gegen die Matte gelaufen am Ende.
Nee, da gab's keine Matte, ich bin einfach nur runtergesprungen in den Sand, stand halt neben ihm und hatte ihn dann halt direkt. Da war lustigerweise war Rebecca Hase da, die hat das sogar gefilmt.
Ach nee.
Da gibt's sogar ein Video von. Ich bin direkt an Ort und Stelle wieder draufgesprungen und bin einfach weiter galoppiert. Da war die Becky sehr perplex, damit hat sie nicht gerechnet.
Cowboy-Style.
Cowgirl. Ja, man gönnt sich ja sonst nicht. Das war aber auch erst in der Off-Season, es war nach der Saison, nach dem Sommer. Ich habe jetzt tatsächlich seit dem 4.1. noch nicht wieder auf dem Pferd draufgesessen. Ich war zwar oft am Stall, aber habe ihn dann meistens so laufen lassen und habe mit ihm einfach ein bisschen gespielt oder geschmust, weil es halt einfach jetzt nicht reinpasste, weil es dann immer zu dicht am nächsten Wettkampf halt dran gewesen wäre, wo ich halt gesagt habe, nee, lass ich dann lieber. Und ich kenne den Piki jetzt mittlerweile dann halt auch schon ganz gut, dass ich halt einfach merke, wann er gut drauf ist und wann er nicht gut drauf ist. Und wenn er einen schlechten Tag hat, dann müssen wir es gar nicht versuchen. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, brauchen wir es auch gar nicht erst versuchen. Weil.
Aber hast du denn schlechte Tage?
Ja, auch ich habe mal
Tage. Nicht so, als hättest du schlechte Tage.
Ja, doch, also auch ich habe einfach mal Tage, wo ich halt einfach mies drauf bin oder halt einfach schlecht gelaunt bin, weil es halt einfach alles mal wirklich sehr viel war an einem Tag oder so und dann überträgt sich sowas halt auch einfach sonst ganz schnell aufs Pferd und dann gehe ich halt einfach ganz gerne einfach mit ihm eine Runde spazieren, wie mit einem Hund halt einfach nur, dass mein Hund dann halt ein bisschen größer ist, so 1,60 am Rücken, aber was soll's. Nein,
das ist mein Hund.
Ja, das ist mein Hund. Nee, und genieß einfach nur die Zeit dann einfach am Stall dann halt mal mit ihm. Aber mein Trainer war tatsächlich einer der größten Befürworter von diesem Pferdekauf. Wow. Hat von Anfang an gesagt, also ich als ich den Picky damals gesehen hatte, das erste Mal, und mich da direkt in ihn verliebt habe, habe ich am selben Tag noch Training gehabt in Dortmund damals. Und ich bin nach Dortmund gekommen ins Training und habe Uli nur von diesem Pferd vorgeschwärmt und habe gesagt, ja. Und sein Züchter hat halt auch gesagt, ja, also Gina, dir würde ich einen verkaufen. Und er sagt, Und der Uli hat damals direkt gesagt, mach es. Mhm. Ich sag, wie? Ja, mach es, sagt er, das tut dir gut. Ja. Weil der Uli weiß halt, das Reiten ist schon immer eine Leidenschaft von mir gewesen. Und immer, wenn ich am Stall war, konnte ich wahnsinnig gut abschalten. Da hilft der Picky mir heute noch wahnsinnig gut bei. Der Kai Pflaume sagt immer so schön, therapeutisches Reiten hilft.
Kai Pflaume?
Ja.
Glaubst du denn jetzt auf Kai Pflaume?
Weil er die Regeln, der kommentiert auch zwischendurch immer wieder bei mir mit therapeutisches Reiten soll helfen, habe ich gehört. Ist zustande gekommen, weil er mich damit ärgern wollte, als die Dortmunder gegen die Bayern verloren haben im Dezember.
Okay.
Ja, und dann kam er zu mir an, hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, Gina, therapeutisches Reiten soll helfen, habe ich gehört. War schon der ein bisschen Kai. Gemein, ja. Mir tut's aber wirklich tatsächlich echt gut. Also Picasso ist für mich wirklich wie eine Therapie, ist für mich wie ein Therapiepferd. Und
der bringt auch irgendwie so eine Ruhe rein, ne?
Ja, eben, Ausgleich. Eben, genau.
Ja. Gedöns hier.
Ja,
so wirklich. So wie Podcast aufnehmen und so ein Quatsch.
Unfassbar stressig.
Ja.
Der ist wirklich, also der Piki tut mir halt einfach gut. Mein Trainer weiß halt schon immer, dass mir halt Pferde einfach gut tun, dass ich da immer abschalten kann. Und war schon vorher, als ich noch kein eigenes Pferd hatte, immer darauf am Drängen, Gina, warst du mal wieder am Stall, seh zu, dass du mal wieder zum Stall kommst, weil er einfach weiß, wie gut mir das tut.
Ah, ist cleverer
und,
Trainer, merke ich.
Ja, das hat er wirklich drauf. Das
also
muss man ihm echt lassen. Ja.
Psychisch.
Das ist bei mir vor allem wirklich extrem wichtig. Also wenn ich vom Kopf nicht zu 100% da bin, dann macht das Training auch keinen Sinn. Und da hat der Uli wirklich ein Händchen für, das merkt er wirklich schnell. Und wir haben dann tatsächlich auch schon Einheiten gehabt, wo ich zum Training gekommen bin, von vornherein gesagt habe, du, heute ist einfach wirklich komplett Käse, ist komplett scheiße. Und dann sind wir einfach Kaffee trinken gegangen. Mhm. Haben wir tatsächlich dann kein Training gemacht, sondern wirklich nur Kaffee trinken.
Ja.
Also auch sowas ist bei Uli und mir tatsächlich möglich. Andere Leute packen sich da an den Kopf, nur... wenn ich mit dem Kopf halt nicht zu 100% da bin, kann ich noch so viel trainieren. Es macht dann einfach keinen Sinn, weil es bleibt halt einfach nicht hängen und ich gehe dann auch mit keinem guten Gefühl aus dem Training raus und das bringt es mir dann halt auch einfach nicht.
Du bist auch nicht so ein Jogger-Typ, oder? So ein langen Lauf, ach, ich muss mal meinen Kopf freikriegen und ich... Ja, hier wird gelacht im Hintergrund oder vermieden zu lachen.
Wie gemein. Nein, also ich bin tatsächlich nicht so der Ausdauertyp. Das ist nicht so mein Ding. Also früher bin ich tatsächlich viel Langstrecke sogar gelaufen, also bis 10 Kilometer hoch. Mhm. Aber als Kind denkt man halt auch nicht darüber nach, dass man nicht mehr kann, sondern man rennt halt einfach weiter. Das ist heute nicht mehr so ganz so mein Favorite. Also tatsächlich so ein Fünfer halte ich noch durch aus dem Stegreif. Das habe ich schon das ein oder andere Mal bewiesen. Aber es ist echt nicht so mein Favorite. Also ich mache das wirklich nicht gerne. Da habe ich nicht so viel Freude dran. Also Joggen ist nicht so ganz mein Ding. Das ist einfach, ich setze mich dann lieber aufs Pferd und lasse laufen, als dass ich selber laufe, wobei auch das echt anstrengend ist und wirklich auch an der Ausdauer halt letzten Endes geht. Also wenn ich lange nicht mehr auf dem Pferd gesessen habe, im Sommer habe ich halt zum Beispiel auch durch London 4 Wochen lang oder über 4 Wochen lang nicht auf dem Pferd gesessen und als ich dann mal wieder drauf gesessen habe, ich war so schnell platt und fertig damit und war am Pumpen. Und habe gesagt, toll, ich glaube, für mich war es echt anstrengender in dem Moment als fürs Pferd.
Er guckt nur so, was
ja, wirklich, also da habe ich echt von meinem Pferd bemitleidenswerte Blicke bekommen, ne? Das war schon traurig.
Und plötzlich kam kein Pflaumen um die Ecke und hat nur gesagt,
therapeutisches Reifen, ja. Nein, also es ist tatsächlich, Reiten ist schon echt auch anstrengend und geht halt auch mit an die Ausdauer dran.
Denkt
und,
man nicht so, ne?
Ja, denkt man nicht so, ist aber tatsächlich so, die Becky, wenn die in der Offseason bei mir ist, hat sie bisher auch jedes Mal dann auf dem Pferd jetzt gesessen und jedes Mal, wenn sie auf dem Pferd drauf sitzt, freut sie sich und sagt dabei auch wirklich immer sofort, ich weiß genau, woher du deine Bauchmuskeln hast und hat dann auch die Tage, wo sie dann bei mir ist, immer, also sie macht ja immer dann Reiterferien, hat dann immer mit ordentlich Muskelkater zu kämpfen und ich habe einen Heidenspaß, weil sie geht dann echt wie ein Cowboy. Das ist total geil. Sorry Becky, aber sieht wirklich lustig aus. Aber das weiß sie auch und sie setzt sich trotzdem wieder drauf, auch wenn sie Muskelkater hat.
Ist ja auch schneller am Ende.
Ja, also mich macht schnell, ne? Also ich sag mal, bei mir funktioniert's. Warum dann nicht auch bei anderen?
Was ist jetzt so für 2018 noch geplant? Am Ende steht, oder nicht am Ende, aber im August ist
ja im August das Highlight hier in Berlin dann halt auch wieder die Europameisterschaften vom 7. bis zum 12. August. Das ist für uns deutsche Leichtathleten halt einfach wirklich das Highlight des Jahres, wo wir alle akribisch drauf hinarbeiten, wo wir halt wirklich auch fit sein wollen, wo wir glänzen wollen, wo wir Medaillen holen wollen. Und das ist für uns das große Ziel einfach in diesem Jahr.
Ja. Und dazwischen ein paar Meetings noch und ein paar Sachen.
Ja, das steht aber noch nicht fest, was wir da so für Meetings dann halt laufen. Aber da gucken wir mal. Ich hoffe, dass ich auch wieder ein paar Diamond League Rennen machen kann, dass ich halt auch mich einfach wieder auf die internationale Bühne im Vorfeld schon wieder begeben kann und auch gegen die internationale Konkurrenz laufen kann. Und dann schauen wir mal weiter.
Alles klar. Dann wünsche ich dir und alle anderen wahrscheinlich auch eine gute Zeit.
Danke.
Gute Zeiten auch. Ja. Und guten Start für gute Ziele. Nee, also Berlin 2018 wird eine große Sache und ich denke, du bist auch so ein Typ, der dann da auch glänzen will und auch glänzen wird. Wird schon klappen.
Davon kannst du ausgehen, danke, ja.
Okay, danke, dass du da warst.
Super, sehr gerne. Ciao.
Das war unser Gespräch mit Gina Lückenkämper. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank auch an den Sponsor dieser Folge, sportspar.de. Vergisst nicht, die Seite zu besuchen. Nochmal zur Erinnerung, mit dem Gutscheincode Achim bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment, auf die schon echt krass günstigen Preise. Groß- und Kleinschreibung ist egal. Achim, das kriegt ihr hin. Besorgt euch ein paar neue Laufschuhe, irgendwas Feines für den Frühling, damit ihr schön aussieht auf der Laufstrecke. sportspar.de. Nochmal kurz erklärt, Markenprodukte, Neuware, Original, schnell geliefert. Geht da mal drauf, stöbert da ein bisschen rum und wie gesagt, es kommen immer mal wieder neue Sachen rein, also bleibt da dran. Ja, die Kollegen arbeiten schon gar nicht mehr, die sind dann nur noch drauf. sportspar.de ist der Sponsor dieser Folge gewesen. Viel Spaß beim Shoppen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.